Ich wünsche allen einen schönen guten Abend und frohes, neues und gesegnetes Jahr. Ich finde, gerade wenn das neue Jahr beginnt, finde ich gerade diesen Spruch aus Hebräer 3, den wir gleich hören werden, eine feste Gewissheit und ein Trost, dass Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit ist. Und das ist das Wunderbare, wir glauben einem Gott, der ist da, der verändert sich nicht. In unserer Welt verändert sich sehr vieles, aber Jesus Christus bleibt immer derselbe. Ich darf auch ganz herzlich Manfred Weber begrüßen, der uns heute musikalisch den Gottesdienst gestaltet. Vielen Dank, Manfred, für deinen Dienst. Ich begrüße auch ganz herzlich die Schwestern und Brüder, die an den Abspielgeräten sind und die dann in den nächsten Tagen den Gottesdienst nacherleben dürfen. Wir werden heute den zweiten Teil zu Hagar und Sarai hören, was aus Hagar wird, welches Schicksal sie erfährt, und wir werden näher auf den Text der Jahreslosung eingehen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Als Einstimmung auf den Gottesdienst singen wir das Lied unter der Nummer 36, die Strophen 1 bis 4, Fröhlich soll mein Herze springen. Wir feiern diesen Neujahrsgottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Wir loben Gott mit dem Psalm unter der Nummer 178 im neuen Gesangbuch, Psalm 121. 178 im neuen Gesangbuch. Wir haben auf der linken Seite den Leitvers stehen, den singen wir am Anfang zweimal und den singen wir nach der, ja, es ist nicht ganz die achte Strophe, aber da, wo achtens steht, von nun an bis in Ewigkeit, wenn der Psalm zu Ende ist, singen wir den Leitvers auch zweimal. Und wir werden so halten, dass ich die ungeraden Verse spreche und ich bitte Sie darum, die geraden Verse zu sprechen.
Deine Seele hütet der Herr, er bewahrt dein Leben. Deine Seele behütet der Herr, er bewahrt dein Leben.
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und er dich behütet, schläft nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behütet deine Seele.
Deine Seele behütet, Herr, er bewahrt dein Leben. Deine Seele behütet, Herr, er bewahrt dein Leben.
Kommt, lasst uns Gott anbeten.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Ein neues Jahr fängt an und wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Worauf können wir uns verlassen? Wo finden wir Halt? Wir bitten dich, Gott, erbarme dich.
Erbarme dich, Christe, erbarme dich, erbarme dich über
Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jeden neuen Tag. Du, Gott, bist ein Gott, der mich sieht. Lob singe dem Herrn, erhebet seinen Namen.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Der Herr sei mit euch.
Lasset uns beten. Jesus Christus, wo du bist, weicht alle Angst. So wollen wir mit dir dies neue Jahr beginnen und aus deiner Hand nehmen, was für uns darin ist an Freude und Leid. Lass es ein Gnadenjahr werden, in dem wir von deiner Güte leben und sie weitertragen. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Wir nehmen wieder Platz. Wir hören das Evangelium.
Das Evangelium von heute steht in Lukas 4, die Verse 16 bis 21. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las vor: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkündige ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Jesus rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Er begann: Heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Wir wollen unseren christlichen Glauben bekennen und stehen dazu, wenn möglich, auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Wege. Amen. Wir hören Worte aus dem 16. Kapitel des 1. Buch Mose, die Verse 13 bis 15. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi, das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt, hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen Be'er-Lachai-Roi, das heißt Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar brachte Abrams Sohn zur Welt. Er nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael. Abram war 86 Jahre alt, als Hagar Ismael zur Welt brachte. Wir hören die Gedanken Hagars. Das hat mir wirklich das Leben gerettet. Noch 1-2 Tage länger, dann wäre es mit mir vorbei gewesen und mit meinem Kind. Ich wollte nur noch weg von meiner Herrin. Sie war so gemein zu mir. Sie hat mich drangsaliert, obwohl ich schwanger war. Sie war ja nur neidisch auf mich. Sie kann nicht schwanger werden. Dann sollte ich an ihrer Stelle ihrem Mann einen Nachkommen auf die Welt bringen. Naja, ich habe ihr meine Schwangerschaft so richtig unter die Nase gerieben. Manche Dinge habe ich einfach nicht mehr gemacht. Oder ich habe vor Schmerzen etwas mehr geächtzt als notwendig. Das alles hat Sarai gereizt und wütend gemacht. Andererseits, wenn wir abends nach der Arbeit zusammensaßen, erzählte mir Sarai, wie sie meinen Sohn erziehen möchte und auch welche hebräischen Lieder sie ihm beibringen möchte. Ägyptische soll er nämlich nicht lernen, in meiner Muttersprache. Sie machte mir deutlich, dass das Kind auch kein Wort Ägyptisch lernen darf. Es soll ja als Kind von Abram und Sarai aufwachsen. Sie hat mich so gedemütigt, so schlecht behandelt. Aber ich ließ mir vieles nicht gefallen. Es kam zum großen Streit. Am Ende rief sie, ich will dich hier nicht mehr sehen, geh! Dann bin ich einfach weggelaufen. Ich habe angefangen zu weinen. Das Notwendigste konnte ich gerade noch so zusammenpacken. Und dann wollte ich nur noch in meine Heimat nach Ägypten. Ich dachte mir, bestimmt lebt noch meine Schwester, bei der kann ich bestimmt unterkommen. Ohne wirklich an die Folgen meiner Flucht zu denken, lief ich in mein Elend. Die Wüste zwischen Kanaan und Ägypten. Was habe ich mir bloß dabei gedacht? Ich hatte eh schon Schmerzen, bevor ich aufbrach. Die Kreuzschmerzen wurden immer heftiger, die Füße schmerzten. Und ich hatte so viel Durst. Meine Vorräte waren schnell aufgebraucht. Ich muss ja für 2 trinken. Die Tage waren so heiß und die Nächte so kalt. Nachts kam ich kaum zur Ruhe. Es war so kalt, dass ich nicht einschlafen konnte. Ich hatte auch Angst vor den Schlangen. Überall sah ich Gefahren. Es war einfach schrecklich. In meiner Not rief ich die Götter meiner Kindheit an. Horus, Amun-Re, Set und Tod. Es half nichts. Rein gar nichts. Und dann beschloss ich aus meiner Not, aus tiefster Not heraus, den Gott anzurufen, an den Abram und Sarai glauben. Ja, es kostete Überwindung. Was ich dann erlebte, war ein Wunder. Es war gerade Tag. Die Sonne brannte. Ich konnte kaum atmen. Ich dachte, ich sterbe gleich vor Durst. Ich rettete mich unter einen Busch, dann lief vieles ab wie ein Traum. Aber es war ganz real. Ich entdeckte eine Quelle, aus der ich trinken konnte. Und es erschien mir ein Engel. Er kam von dem Gott, an den Abram und Sarai glauben. So hat sich der Engel ja vorgestellt, der Engel des Herrn. Der Engel gab mir den Auftrag, umzukehren, mich meiner Vergangenheit zu stellen. Ich erkannte in meiner Not, dass Gott mein Klagen gehört hat und nach mir sieht. Mir kam die Erinnerung an die letzten Tage bei Sarai ins Gedächtnis. Ich erkannte, ich war unfair zu meiner Herrin. Ich konnte ihr Schicksal aus ihren Augen sehen. Sie litt wirklich darunter, dass sie nicht schwanger werden konnte. Und ich habe es schamlos ausgenutzt. Das war geschmacklos. Ich muss umkehren und bei meiner Herrin um Vergebung bitten. Liebe Gemeinde, heute hören wir den zweiten Teil der Predigt zu Hagar. Die Hagar-Geschichte liegt für uns weit zurück in der Vergangenheit. Aber sie hat für uns auch heute eine große Bedeutung. Die Botschaft gestern war, lasst uns nicht weglaufen vor den Problemen der Vergangenheit, sondern stellt euch den Herausforderungen, um die Zukunft anzunehmen. Wir erinnern uns daran, dass der Engel Gottes Hagar gefragt hat, woher kommst du, wohin gehst du? Auf die Frage, woher kommst du, konnte Hagar antworten, ja, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin. Aber auf die Frage, wohin sie geht, konnte sie wahrscheinlich nicht antworten. Denn Zukunftspläne wird sie ganz bestimmt nicht gehabt haben in ihrer Situation. Das Einzige vielleicht, dass sie überlebt in der Wüste. Und der Engel des Herrn gibt dir ein Gebot, ein Befehl von Gott mit. Schuwi, kehre zurück zu deiner Herrin Sarai und ordne dich ihr unter. Das war bestimmt nicht die Antwort, die Hagar sich gewünscht hätte. Der Engel Gottes hätte wahrscheinlich ihr sagen müssen, du bist richtig unterwegs, ja, du kriegst von mir Kraft und Gott schenkt dir auch Kraft, es geht jetzt weiter. Nein, er hat zu Hagar gesagt, kehr um. Und Hagar wusste, was auch damit gemeint war. Sie musste sich ihren Problemen der Vergangenheit stellen. Sie musste sie als Herausforderung annehmen. Sie durfte natürlich zurückschauen, aber in der Vergangenheit lag auch ihre Zukunft. Sie musste sich vor ihrer Herrin stellen und sagen, es tut mir leid. Heute ist das Thema, wir glauben an einen Gott, der uns sieht. Liebe Gemeinde, Hagar nennt ja den Herrn, ihren Gott, El Roi, ein Gott, der mich sieht. Dabei ist das Sehen doppeldeutig. Die Basisbibel greift die Bedeutung wunderbar auf. Da steht, Gott sieht nach mir. Es ist kein teilnahmsloses Hinsehen. Gott schaut auch nicht herab auf sein kleines Geschöpf in der Wüste. Hagar erkennt sogar, dass dieser Gott nicht nur hinschaut. Dieser Gott hört sie auch in ihrer Not. Gott erhört ihr Flehen und ihr Klagen und sieht Hagar in ihrer Lage. Da steckt in diesem Sehen steckt etwas Fürsorgliches dahinter. Gott kümmert sich um diejenigen, die ihn anrufen. Gott schenkt nicht den sofortigen Wandel. Er schnipst nicht in die Hände und dann geht es Hagar prächtig. Gott zeigt dir mit der Quelle und dem Engel, ich begleite dich auf deinem Weg. Du bist nicht allein. Ich sorge für dich. Und das ist, glaube ich, auch dieses Thema, dass Gott nicht sofort das Leid ausradiert, sondern dass er seinen Geschöpfen sagt, seinen Nachfolgern, ich bin bei dir. Das ist das Besondere an diesem Gott in der Bibel und das ist auch die Verbindung zwischen Altem und Neuen Testament. Es ist nicht ein Gott, der sofort alles wegwischt, was uns mit Problemen zu tun hat. Manchmal wünschen wir uns das sehnlich, dass die Probleme weg sind. Und das weiß Gott auch, das spürt er in unserem Herzen. Aber er will, wenn er diese Probleme wegschnipsen würde, dann würde er uns nicht auf Augenhöhe sehen. Er will ja seinen Geschöpfen in die Augen schauen. Und das macht den Menschen zum Gegenüber. Es ist nicht das kleine Winzling auf der Erde, sondern es ist das Wesen, was Gott geschaffen hat und das Gott anschaut, in dem Fall Hagar. Er kümmert sich um seine Magd, die dort ist, und gibt ihr die Botschaft, ich begleite dich auf deinem Weg. Du bist nicht allein und ich sorge für dich. Und du siehst, ich habe dir die Wasserquelle gezeigt. Der Engel kam, der Bote, Hagar ist nicht allein. Als Hagar gehört hat, dass Gott zu ihr sagte, kehr zurück, war sie bestimmt zunächst enttäuscht. Ihr Kind wird wieder in Knechtschaft leben, wie sie. Das ist das Letzte, was sie sich gewünscht hat. Hagar möchte doch ihr Kind in Freiheit sehen. Nun sagt der Engel zu ihr, dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Als ich das zum ersten Mal gedacht habe, das ist irgendwie nicht so eine schöne Verheißung, wenn man sagt, der Sohn ist wie ein Wildesel. Aber diese Verheißung trägt etwas Wunderbares in sich, worüber sich Hagar gefreut hat. Diese Verheißung gibt der Engel der Hagar mit, und mit Wildesel ist keine Abwertung gemeint. Es ist ein Tier, das in Freiheit lebt und sogar seine Freiheit ausleben kann. Das stimmt Hagar bestimmt überglücklich. Vielleicht war das auch ihr sehnlichster Wunsch für ihr Kind in Freiheit aufwachsen zu sehen. Hagar erkennt Gott gegenüber, du bist ein Gott, der nach mir sieht. Das ist ihr Bekenntnis in dem Moment. Sie bekennt sich zu diesem Gott. Ja, du bist ein Gott, der nach mir sieht, der mich in meinen Nöten und Bedürfnissen wahrnimmt. Das ist also die fürsorgliche Seite, die in dieser Erkenntnis Hagars mitschwingt. Doch es gibt noch eine andere. Sie geht über das deutsche Wort sehen hinaus. Ich könnte auch Hagars Erkenntnis so ausdrücken, oder man kann es auch so übersetzen, du bist ein Gott, der mich ansieht. Du bist ein Gott, der mich ansieht. Dieser Gott schaut sie direkt an. Natürlich gibt es auch Bibelgeschichten, in denen es Menschen unangenehm ist, wenn Gott sie anschaut. Wie bei Adam im Paradies, nachdem er von dem Baum der Erkenntnis gegessen hat. Oder Kain, nachdem er seinen Bruder ermordet hatte. Sie wollen von Gott nicht gesehen werden, weil sie sich schämen. Doch dieses Ansehen heißt bei Hagar etwas anderes. Gott gibt Hagar Ansehen. Ja, ich würde diese doppelte Bedeutung mitdenken. Gott schaut Hagar an, eine ägyptische Magd. Er sieht ihre Bedürfnisse und Wünsche. Und wenn sie zurück zu Sarai geht, kann sie in dem Bewusstsein vor ihrer Herrin treten, dass Gott Hagar Ansehen und Würde geschenkt hat. Sie ist nicht nur die kleine ägyptische Magd. Sie ist Stammmutter eines großen Volkes. Gott hat sie gesegnet. Zum Schluss gibt Hagar der Quelle einen Namen. Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Be'er Lachai Ro'i. Dieser Name erinnert mich an andere biblische Geschichte, die viele Verbindungen zu dieser Geschichte mit Hagar hat. Es ist die neutestamentliche Geschichte mit der Samariterin am Jakobsbrunnen in Samarien. Auch hier geht es um Wasser und Ansehen. Zunächst spricht Jesus diese Frau am Brunnen an. Und wir denken erstmal, das ist doch erstmal nichts Außergewöhnliches dabei, wenn Jesus mit einer Frau am Brunnen spricht. Aber damals war es wirklich was Außergewöhnliches. Ja, es war sogar ungeheuerlich zu dieser Zeit. Ein echter Jude spricht keine fremde Frau an und schon gar keine Samariterin. Außerdem hatte die Samariterin keinen vorbildlichen Lebenswandel. Jesus weist sie darauf hin, in aller Sanftmut. Wer die Geschichte gern nachlesen will, im Johannes in Kapitel 4 steht diese Geschichte. Obwohl sie so ist, wie sie ist, sieht Jesus diese Frau an und schenkt ihr in diesem Moment ein Funken Ansehen. Aber Jesus kann ihr noch etwas anderes geben, lebendiges Wasser. Wenn sie davon trinkt, dann wird sie auch zu einer Quelle. Dieses Wasser stillt den Durst. Die Samariterin hat dann wirklich das lebendige Wasser, als sie erkannt hat, dass Jesus der Christus, der Gesalbte, der Messias ist, der sein Volk retten wird und den, der an ihn glaubt. So geht Jesus auch mit uns um. Jesus sieht uns in der Not, er sieht uns in unserer Lebenswüste. Jesus sieht uns, wenn wir in diesen Lagen sind. ausgebrannt, retten wir uns vielleicht zur nächsten Quelle. Doch einfaches Brunnenwasser macht uns wieder durstig. Außerdem das Besondere ist, das, was Jesus anbietet, ist lebendiges Wasser. In der Zeit von Jesus gab es Zisternenwasser, das war sozusagen abgestandenes Wasser, und es gab lebendiges Wasser, damit meint er Quellwasser, frisches Quellwasser. Und da merkt man ja schon, auch wenn die Bilder alt sind, die Jesus benutzt, wir würden ja auch sagen, das Quellwasser, das hat was Erfrischendes. Ich habe das auch einmal erlebt bei einer Wanderung. Mein Tee war alle, meine Flasche Wasser war alle. Und wir sind dann über den Gletscher gegangen und auf einmal plätschert da was zwischen dem Eis. Und ich habe gesehen, ja, das ist frisches Wasser, frisches, klares Wasser. Ich habe das Wasser so genossen. Doch das Besondere an diesem Wasser, was Jesus uns mitgibt, ist noch, dass dieses Wasser wirklich den Durst stillt. Den Durst in unseren Lebenswüsten. Wie bei Hagar und bei der Samariterin zeigt Jesus uns zudem auf, wo wir umkehren sollen. Er sagt auch zu uns, Shuvi, wenn wir auf einen falschen Weg gekommen sind. Und dazu brauchen wir lebendiges Wasser, das unseren Durst stillt, dass wir wieder aus dieser Wüste hinauskommen. Natürlich kommen wir wieder in Wüsten, das passiert in jedem Leben. Aber mit dem lebendigen Wasser kommen wir durch diese Wüsten hindurch. In dieser Situation hört Jesus unser Flehen. Natürlich weiß Jesus zudem immer, wie es dir geht. Er weiß aber auch, wie sehr du auf dem Zahnfleisch gehst, wie schwer dein seelischer und körperlicher Schmerz ist, wie schwer deine Krankheit ist, die du zu tragen hast. Jesus weiß dies alles, weil er all diese Schmerzen, die körperlichen, seelischen Lasten und die Krankheiten am Kreuz ertragen hat. Er hat es nicht nur getragen, er kennt auch die Gefühle, wie sich das anfühlt. Und er weiß auch, wie die Menschen fühlen, die in solchen Lagen sind. Doch der wahre Gott macht nicht einfach nur Schnips und es ist alles vorbei. Das macht er nicht, auch wenn wir uns da sehnlichst wünschen würden. Dieses Schnips wäre doch nur ein einfaches Brunnenwasser, durch das wir noch mehr Durst bekommen würden. Jesus gibt uns lebendiges Wasser. Es stillt den Durst. Zudem sieht er uns nicht nur, sondern er sieht uns an. Er schenkt uns Würde und Gnade wie der Samariterin und wie der Hagar in der Wüste. Und die Augen Jesu, die nach uns schauen, sind dabei sehr konkret. Es sind die Augen des zerbrechlichen Säuglings in der Krippe, aber auch die Augen des leidenden Mannes am Kreuz. Gott sieht uns mit diesen menschlichen Augen in Würde und Gnade an. Ja, Jesus, du bist ein Gott, der mich und dich sieht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen nun das Lied unter der Nummer 62 im alten Gesangbuch. 62. Da haben wir schon gestern die ersten drei Strophen gesungen. Heute werden wir von dem Lied 62 die Strophen 1, 4 und 5 singen. 1, 4 und 5.
Thank you.
Wir halten nun Fürbitte und stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, wir bitten dich um alles, was wir brauchen und uns von Herzen wünschen. Brot auf dem Tisch jeden Tag, Speise und Trank, Kleidung für den Leib, gute Gesundheit, einen sicheren Weg. Das Licht unserer Augen, die Luft, die wir atmen, die Stimme, mit der wir sprechen, Sonne und Regen zu seiner Zeit. All die selbstverständlichen Dinge, die uns immer wieder gegeben werden von Gott, unserem Schöpfer. Lass uns gemeinsam vor Jesus treten und ihn bitten, bleib bei deiner Gnade, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Wir bitten auch, was wir am meisten brauchen, die Zuneigung unserer Mitmenschen, die Treue unserer Freundinnen und Freunde, die Großmut aller, die wir beleidigt haben, die Liebe derer, die wir lieben, eine sichere Zukunft unserer Kinder, glückliche Tage für unsere Alten, Freude an unserer Arbeit, Geduld beim Misserfolg, Frieden auf Erden. Lasst uns gemeinsam vor Jesus treten und ihn bitten, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Wir beten für alle, die Mangel leiden, am allernotwendigsten. Wir bitten um Genesung unserer Kranken, Trost für alle Trauernden, einen neuen Anfang für die Gescheiterten, Vertrauen und Energie für die Enttäuschten, Gerechtigkeit für die Menschen am Rande. Wir bitten dich, Herr Jesus Christus, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. In der Stille bringen wir unsere persönlichen Bitten vor dich. Wir bitten dich, Herr Jesus, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Und alles, was uns noch bewegt, legen wir in die Worte, die du uns, Herr, gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Schlusslied singen wir das Lied im EG Plus unter der Nummer 153. EG Plus 153. Thank you.
Folgendes ist der Gemeinde bekannt zu geben. Am kommenden Sonntag, den 8.1., findet der Anbetungsgottesdienst in den Räumen der Freien Gemeinde nicht statt. Da es Krankheits- und Trauerfälle bei den Mitarbeitenden gegeben hat. Wir laden deshalb zum Gottesdienst um 9.30 Uhr mit Pfarrer Heinz hier im Gemeindehaus ein. Die Kollekte gestern betrug 37,80 Euro. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde gedacht. Der Herr segne Geber und Gaben.
Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen, Amen, Amen.
Zum Nachspiel nehmen wir nochmal Platz.
Thank you.